Deutschlandfunk. Der Tag.
In Hamburg wird am Sonntag gewählt und große Überraschungen sind eigentlich nicht zu erwarten. Die Hansestadt bleibt die letzte sozialdemokratische Hochburg. Ärgste Verfolgerin vom ersten Bürgermeister Peter Tschentscher ist die zweite Bürgermeisterin vom grünen Koalitionspartner Katharina Fegebank. Aber zum Ende dieses Wahlkampfes droht doch noch etwas Ärger. Der Cum-Ex-Steuerskandal könnte die Genossen an Alster und Elbe einholen. Wir dröseln das gleich auf. Und ein Dauer-Zank-Thema der GroKo ist vom Tisch, die Grundrente. Sie ist heute vom Kabinett abgesegnet worden. Wie genau der Kompromiss aussieht und wer profitiert und wer nicht, auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 19.02.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Es geht um Cum-Ex-Geschäfte, es geht um Parteispenden und es geht um die Hamburger SPD und damit eben auch um die Bürgerschaftswahl in Hamburg an diesem Sonntag. Aber der Reihe nach. Cum-Ex, das ist ohne Frage der größte Steuerskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nur ganz kurz erklärt, also Anleger haben sich über Jahre durch ganz bestimmte Aktienverschiebungen an ganz bestimmten Tagen die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstatten lassen. Der Schaden für die Staatskasse dadurch viele, also wirklich sehr viele Milliarden Euro, genau weiß man es immer noch nicht. Und die Verteidiger sagen, tja, dummer Staat, selbst schuld, war halt ein Steuerschlupfloch. Das Bonner Landgericht allerdings, das gerade den ersten Cum-Ex-Strafprozess verhandelt, ist ganz anderer Meinung und hat klargestellt, das ist sehr wohl strafbar. Also, das ist Steuerhinterziehung, schließlich bleibt ja ein Einbruch auch ein Einbruch, selbst wenn die Haustür offen steht. So viel dazu. Das Ganze funktionierte über Jahre vor allem deswegen so gut, weil Banken mitgeholfen haben und eine der in Cum-Ex-Geschäfte, na, sagen wir mal vorsichtig, möglicherweise verwickelten Banken, ist die Warburg Bank. Keine Bank, die man als normaler Bundesbürger außerhalb Hamburgs kennen müsste, aber in Hamburg selbst ist das anders und da fangen wir jetzt auch mal an mit unserer Geschichte. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder ist in der Leitung. Moin Axel.
Ja, moin nach Köln.
Axel, die Warburg Bank, das klingt nach alten Hamburger Geldadel, Pfeffersäcken, sagt man bei euch, glaube ich. Richtig?
Naja, sagen wir mal so, es ist eine extrem wichtige Bank für die Freie und Hansestadt Hamburg und aus Sicht des Senats wohl auch eine Bank, auf die man sich verlassen kann. Nehmen wir zum Beispiel die Pleite der großen Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat in den 80er Jahren. Die Älteren von uns werden sich erinnern, da ist Warburg eingesprungen, hat an der Lösung mitgewirkt. In den 90ern hat sich die Warburg Bank an der Rettung des Hamburger Stahlwerks beteiligt, 2008 dann mit einer Allianz geschmiedet gegen den Verkauf der traditionsreichen Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Also da merkt man schon, na, vielleicht ist es ein Stück weit sowas wie eine systemrelevante Bank für Hamburg. Insofern hat die hier einen gewissen Stellenwert, das stimmt.
So, und jetzt ist diese systemrelevante Hamburger Bank in Cum-Ex-Geschäfte eingestiegen?
Das ist richtig. Also das bestreitet auch niemand. Also zwischen 2007 und 2011 war die Bank an den Cum-Ex-Geschäften beteiligt und von den Steuerrückerstattungen flossen an Warburg und eine Warburg-Tochter insgesamt 278 Millionen Euro. Das wird auch durch das Bankhaus bestätigt und die zentrale Frage ist, ja, ist das zu Recht an Warburg geflossen, dieses Geld, oder eben nicht? In den Berichten vom NDR und von der Panorama-Redaktion und der Zeit heißt es, dass mindestens ein Teil dieser Millionen eben zu Unrecht an Warburg gegangen ist, nämlich allein für 2009 immerhin 47 Millionen Euro.
Und was sagt die Bank dazu?
Die Bank bestätigt die Cum-Ex-Geschäfte und auch die Höhe der Millionenbeträge, die da an die Bank geflossen sind, über die Hamburger Finanzämter. Aber die Bank stellt sich auf den Standpunkt, das ist alles mit Recht und Gesetz zugegangen. Wir haben keinen Fehler gemacht.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es zumindest viele Menschen bestreiten und auch von staatlicher Seite häufig bestritten wird, dass das rechtens ist, diese Cum-Ex-Geschäfte, dann müsste es ja Rückforderung geben. Und die hat die Stadt Hamburg eintreiben müssen, hat sie aber nicht gemacht. richtig?
Nein, hat sie nicht gemacht. Und jetzt stellt sich die Stadt Hamburg auf den Standpunkt, also zunächst mal wird gesagt, wir dürfen dazu gar nichts sagen, es gibt das Steuergeheimnis, aber dann wird doch kolportiert oder in knappen Zeilen mitgeteilt, ja, das war natürlich eine Überlegung, aber wir hätten uns einem hohen Prozesskostenrisiko ausgesetzt. Wer weiß, dann hätte die Bank Regress fordern können, das wäre alles in die Millionen gegangen, wir waren uns nicht sicher, also haben wir das so gemacht. Aber, das muss man auch dazu sagen, es gibt drei Strafprozesse in Köln, in Bonn und in München dazu. Und in denen geht es eben auch um diese Geschäfte der Warburg Bank. Abgeschlossen sind die Verfahren noch nicht, das muss man dazu sagen. Aber es gibt auch einen Brief aus dem Bundesfinanzministerium, da wurde die Hamburger Finanzbehörde aufgefordert, diese 47 Millionen Euro zurückzufordern. Es gibt ein 1000 Seiten starkes Gutachten von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Auftrag gegeben von der BaFin, also der Deutschen Finanzaufsichtsbehörde. Und die haben alle gesagt, nein, dieses Geld hat Warburg zu Unrecht bekommen. Und ja, es kann natürlich sein, dass die alle irren und dass die Hamburger Finanzbeamten richtig lagen. Aber erstmal ist es doch einigermaßen verwunderlich, dass so viele doch einigermaßen unverdächtige Institutionen sagen, nee, ihr habt da ein Problem.
Und jetzt stehen ja auch noch gleichzeitig Verbandlungen zwischen der Bank und der Hamburger SPD im Raum. Von Parteispenden ist die Rede und Treffen mit wichtigen Politikern. Wie genau ist da die Sachlage?
Na, also diese Parteispenden, die hat es gegeben. Ich glaube 40.000, 45.000 ging da an die SPD. Das finde ich jetzt erstmal nicht so verwerflich, denn es gab genauso Parteispenden der Warburg Bank an andere Hamburger Parteien. Ich weiß nicht, ob auch an die Linke. Das müsste man mal recherchieren. An die vielleicht eher nicht. Aber
an die traditionellen Volksparteien der Mitte, die wurden alle gießkannenmäßig bedacht, so mehr oder weniger.
Die wurden bedacht, ja. Und was die personelle Verbandlung, würde ich es nicht nennen, aber es gab eben Kontakte im Rahmen dieser Cum-Ex-Geschäfte, als die Verfahren eröffnet wurden, als sich abzeichnete, aha, es könnte sein, dass Warburg Gelder, Millionenbeträge zurückerstatten muss. Da gab es Gespräche, das hat Olaf Scholz zunächst abgestritten. Es gab eine kleine Anfrage der Linken, da wurde gesagt, nein, es hat nie Gespräche irgendwie gegeben zwischen Warburg und dem Senat.
Als er noch erster Bürgermeister war, Olaf Scholz.
Als er erster Bürgermeister in Hamburg war, ja. Gab es tatsächlich aber eben doch ein Gespräch. Das geht jetzt aus einem Tagebucheintrag des einstigen Warburg-Chefs Christian Olearius hervor. Und der sagt, ja, natürlich hat es ein Treffen im Rathaus gegeben. Und es ging auch genau um diese Cum-Ex-Geschäfte. Also das wirft kein gutes Bild eben auf den damaligen ersten Bürgermeister und heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Und wer war Leiter der Finanzbehörde? Peter Tschentscher, unser heutiger erster Bürgermeister. Also das hat natürlich gerade in Wahlkampfzeiten für viel, viel Aufregung gesorgt hier in Hamburg.
Und Peter Tschentscher war bei den Gesprächen auch dabei?
Das vermag ich nicht zu sagen. Also das geht auch aus diesem Tagebucheintrag nicht hervor. Das war ein Gespräch zwischen Christian Olearius und Olaf Scholz.
Okay, aber er wird als Finanzsenator höchstwahrscheinlich mit dieser Sache betraut gewesen sein. Davon kann man ausgehen.
Naja, wenn das nicht gewesen ist, dann hat er einen schlechten Job gemacht. Muss man sagen, natürlich weiß man als Finanzsenator über diese Dinge Bescheid, das ist ganz klar. Und man hat natürlich auch Kontakt zu den Finanzbeamten, die diese ganze Causa behandeln, die diese Steuererklärung sich anschauen, diese Steuerrückerstattung prüfen. Ja. Das steht mal fest.
So, und jetzt ist er im Wahlkampf, am Sonntag wird gewählt, will wiedergewählt werden als Bürgermeister Peter Tschentscher. Wie erklärt er sich?
Tja, das hat er gestern versucht im NDR-Kandidatenduell Peter Tschentscher gegen Katharina Fegebank. War das tatsächlich eine Viertelstunde Thema und er hat sich ganz schön dadurch gequält. Ich spiele mal ein, wie er sich da gerechtfertigt hat.
Seien Sie sicher, ich bin 7 Jahre Finanzsenator gewesen. Unsere Finanzämter, unsere Steuerverwaltung machen das streng nach rechtlichen Gesichtspunkten, nach Recht und Gesetz fordern sie alles zurück, was zu Unrecht erstattet worden ist.
Ja, und Andreas Zichowitz, der Moderator, hat wirklich hartnäckig nachgefasst. Und Peter Tschentscher hat also den Satz, den wir eben gehört haben, in verschiedenen Variationen dann noch zweimal wiederholt. Und mehr gibt's von Peter Tschentscher aus nicht zu sagen. Er beruft sich natürlich auch aufs Steuergeheimnis.
Ganz schönes Hamburger Schiedwetter gerade bei euch, kann das sein?
Es hagelt, es ist nicht schön.
Nee, ist nicht schön, dass wir das hier alles live mitkriegen.
Ich hab's warm.
Reicht denn diese Erklärung?
Naja, Katharina Fegebank, seiner Herausforderin, reicht das nicht. Sie hat natürlich gestern den Ball aufgenommen und sie fordert den Bürgermeister zum Handeln auf.
Wir haben heute im Senat die SPD gebeten, aufgefordert zu prüfen, ob das Steuergeheimnis ein Stück weit aufgehoben werden kann für Warburg, um tatsächlich eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses durchzuführen, um alle Fragen, die im Raum stehen, und hier steht politische Einflussnahme im Raum und eben die Verjährung von dem Geld, das Sie gerade angesprochen haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier dem Aufklärungsinteresse nachkommen.
Aber ob das passiert, ob dieses Steuergeheimnis tatsächlich aufgehoben werden kann, das steht noch in Frage. Zustimmen müsste dem die Warburg Bank. Die müsste sagen, ja, okay, lieber Senat, ihr dürft über unsere Steuersache Cum-Ex reden. Aber da gibt es bisher keine Signale aus der Warburg Bank.
Tja, glaubst du, das hat das Zeug, diese Affäre, die jetzt so kurzfristig hochploppt, die Wahlen zu beeinflussen am Sonntag?
Ja, schon. Also dazu ist es hier zu präsent. Es, wie gesagt, es spielte gestern Abend eine Rolle in diesem sehr entscheidenden TV-Duell kurz vor der Wahl. Und jetzt kann man natürlich fragen, inwiefern wird das Auswirkungen haben? Ja, vielleicht wird die SPD einige Prozentpunkte verlieren. Die liegt jetzt in Umfragen bei 37%. Sagenhaftes Ergebnis für die Sozialdemokraten im Vergleich zur Bundespartei. Und vielleicht werden es dann 34. Und dann kann man sich fragen, wer könnte davon profitieren? Ja, diejenigen, die besonders hinterher sind in dieser Sache, das sind die Linken in der Bürgerschaft. Und vielleicht gibt es auch Leute, die vorher SPD gewählt haben und die jetzt sagen, ach Mensch, ihr da oben, ihr macht ja sowieso, was ihr wollt, wir vertrauen euch gar nicht mehr, wir gehen jetzt zur AfD.
Die Grünen profitieren gar nicht. Es ist ja im Prinzip so, für mich als Außenstehender geht es ja irgendwie nur um die Frage, gibt es Grün-Rot oder gibt es Rot-Grün in Hamburg?
Ach so, die Frage ist beantwortet, glaube ich, wenn man auf die Umfragen guckt. Ja. Nein, es bleibt bei Rot-Grün.
Ja.
Und dieser kleine grüne Anbau, von dem Olaf Scholz mal gesprochen hat, der wird jetzt doch grundsaniert, aufgestockt und der wird größer auf jeden Fall. Aber es wird so weitergehen wie bisher.
Ist schon ein richtiges Gästehaus mittlerweile, würde ich sagen, ne?
Ja, ganz, ganz, ganz passabel.
Ja, doch. Ja. In welchem Licht erscheint das Ganze für dich, diese ganze Geschichte? Was sagt das über die Politik in Hamburg aus, über die Warburg Bank und den Cum-Ex-Skandal?
Also, dass es hier enge Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Wirtschaft gibt, das ist tatsächlich kein Geheimnis hier in Hamburg. Die SPD hier ist, glaube ich, die wirtschaftsfreundlichste, bürgerlichste SPD in ganz Deutschland. Das erklärt auch die hohen Umfragewerte. Dass es aber jetzt in diesem Fall tatsächlich einen Riesenskandal gibt, das kann ich nicht beurteilen. Also ich würde sagen, das hat schon Geschmäckle aus heutiger Sicht, aber es laufen Prozesse, da gibt es Fachanwälte, spezialisierte Kammern bei den Gerichten, die haben Ahnung davon. Und Cum-Ex ist tatsächlich eine wahnsinnig komplizierte Materie. Da würde ich mir heute kein Urteil darüber erlauben, was am Ende davon übrig bleibt. Es kann sein, dass das den Sozialdemokraten hier, wenn ein Sonderausschuss zum Beispiel eingesetzt wird, wie gefordert, total um die Ohren fliegt. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass das tatsächlich im Sande verläuft und dass viele Fragen am Ende sich in Wohlgefallen auflösen oder viele Anschuldigungen.
Axel, spannende Geschichte auf jeden Fall bei euch in Hamburg und du hast in den nächsten Tagen Großkampftag und zwar Tag für Tag. Danke sehr.
Gerne, bis dahin.
Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Hallo Volker.
Hallo Philipp, ich grüße dich.
Hast du den Überblick? Wie lange planen Union und SPD jetzt eigentlich schon, die Grundrente einzuführen?
Naja, das sind fast ganze 10 Jahre, denn die Ursprungsidee war ja mal von Ursula von der Leyen, als die damals noch Arbeits- und Sozialministerin war. Und seitdem zieht sich das immer wieder durch die Koalitionsverträge und das ist jetzt eigentlich schon der dritte Anlauf, aber diesmal ist es tatsächlich etwas geworden.
Tja, also die Grundrente, die ist im Kabinett durchgewunken worden von allen. Eine Rente für diejenigen, die trotz eines langen Arbeitslebens am Ende doch nur auf die Grundsicherung am Existenzminimum kommen. Das soll also anders gehen am 01.01.2021. Richtig? Soll es losgehen mit der Grundrente. Schauen wir mal ganz genau hin. Wer bekommt sie jetzt und wer bekommt sie nicht?
Naja, also glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, dass es soll jetzt keine eigenständige Leistung sein, wie beispielsweise die Grundsicherung, die man ja ganz unabhängig von der Rente bekommt, sondern das wird dann später einmal als Teil der Rente ausgezahlt. Und dann hängt es maßgeblich davon ab, wie viel jemand verdient hat und wie die Voraussetzungen sind. Also man muss zumindest 33 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Also entweder berufstätig gewesen sein in dieser Zeit oder Kinder erzogen haben oder jemand gepflegt haben oder beispielsweise auch Reha- und Krankenzeiten würden auch dazu zählen und vor allen Dingen die Kindererziehung, das habe ich schon gesagt. Und wenn man dann eben auf 33 rentenversicherungspflichtige Jahre kommt und am Ende nicht genug Rentenpunkte hat, nämlich zwischen 0,3 und 0,8 Rentenpunkte, dann liegt man genau in dem Korridor, wo man Anspruch auf die Grundrente hat. Und da wird es dann schon wieder kompliziert, weil die Rentenversicherung, die kennt ja für uns alle nur die sogenannten Rentenpunkte. Also das heißt, wer zur Arbeit geht und Geld verdient, das wird umgerechnet in Rentenpunkte und die bilden am Ende ein Konto, was die individuelle Rente ausmacht. Und das ist die Grundlage der Berechnungen und da wird es dann schnell tatsächlich kompliziert.
Ich bin auch schon völlig verwirrt. Ich rechne ja bei sowas lieber in Euro. Kannst du ungefähr sagen, um wie viel geht es da für jeden oder ist das fast gar nicht zu machen?
Naja, die Grundidee war ja, dass das 10% über der Grundsicherung liegen soll. Die Grundsicherung liegt im Durchschnitt bei 900 Euro in Deutschland, also sind das 90 Euro drüber. Das sagt aber auch nicht viel, weil es hängt ja am Ende maßgeblich davon ab, wie viel Geld man tatsächlich verdient hat. Und jetzt nehme ich einfach mal ein oder zwei Beispiele, die das Arbeitsministerium heute verteilt hat. Da wird von einer Floristin gesprochen, die 40 Jahre voll gearbeitet hat und damit 40% des Durchschnittslohns, der liegt im Moment bei 3.300 Euro, verdient hat. Sie kommt damit derzeitig auf eine monatliche Rente von 528 Euro. Das ist zu wenig, also liegt deutlich unter der Grundsicherung und würde künftig auf eine Monatsrente von 933 Euro kommen, also deutlich aufgestockt werden. Das ist das eine Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist ein Hilfsarbeiter aus Bremen, heißt es hier, war 42 Jahre lang in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Er war aber auch viele Jahre arbeitslos und dadurch können 33 Grundrentenjahre angerechnet werden. Und er hat durchschnittlich nur 0,32 Punkte erworben. Er wird aufgestockt. Seine Rente von 444 Euro erhöht sich durch die Grundrente auf 492 Euro. Und da sind wir gleich beim nächsten Problem. Leute, die wirklich wenig verdienen, deren Rente wird nicht vollends aufgestockt, sondern auch die bekommen nur einen Teilzuschlag.
Und wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Heißt, werden auf die eine, auf die ganz große oder eben auf kleine Weise von dieser Grundrente profitieren?
Naja, ursprünglich hat Arbeitsminister Hubertus Heil ja mal von 3 Millionen Menschen gesprochen, die davon profitieren sollten. Und das Ganze sollte auch bis zu 8 Milliarden Euro kosten. Das ist natürlich im Verfahren zurechtgestutzt worden, weil die Union ja damals massiv auch auf die Bedürftigkeitsprüfungen gedrungen hat und dass eben nur Menschen diese Rente bekommen sollen, die auch wirklich bedürftig seien. Und herausgekommen ist jetzt der Kompromiss, der ja besagt, 1,3 Millionen Menschen werden davon wohl profitieren und es kostet bis zu 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Also da merkt man schon, das ist ein Kompromiss, eben um die Kostenseite nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und tatsächlich den Kreis der Bedürftigen zu begrenzen, weil man ja gesagt hat, gerade aus Sicht der Union, es kommt darauf an, dass nicht nur die Rente berücksichtigt wird, sondern das gesamte Einkommen der Rentner. Da sind ja beispielsweise auch noch Kapitalerträge vorhanden, die in der Rente normalerweise nicht berücksichtigt werden und noch so den Betroffenen zufließen.
Also die Zahnarztgattin mit der geerbten Villa, die ist nicht dabei.
Bei der genau, die soll eben über diesen Kontrakt, über diesen Auseinandersetzung mit der Einkommensprüfung quasi rausfliegen.
Gut, jetzt hat es ja, du hast es angesprochen, viele strittige Punkte gegeben zwischen Union und SPD. Sonst hätte das Ganze ja auch nicht so lange gedauert, 10 Jahre. Ursula von der Leyen hat es damals als erstes vorgeschlagen. Zuallererst eben diese Bedürftigkeitsprüfung, die die SPD gar nicht wollte, die Union unbedingt. Wie sieht denn da jetzt genau der Kompromiss aus?
Ja, die Bedürftigkeitsprüfung, vielleicht schauen wir uns die erst einmal nochmal an. Die heißt ja bei der Grundsicherung im Regelfall, man geht zum Sozialamt, muss seine Einkommensverhältnisse und seine Vermögensverhältnisse offenlegen.
Salopp formuliert, man macht sich nackig.
Man macht sich tatsächlich nackig und das bedeutet, die Ämter haben Einblick in die konkreten Besitz- und Eigentumsverhältnisse, all das, was man an Vermögen noch irgendwo hat und all das würde angerechnet werden. Das ist ja bei der Grundsicherung der Fall. Und die politische Leitlinie für die Sozialdemokraten war tatsächlich, wir wollen, dass Menschen, die gearbeitet haben und eben ihr ganzes Leben lang in einem schlecht bezahlten Beruf unterwegs waren, dass die eben nicht auf diese Bedürftigkeitsprüfung angewiesen sind und deshalb soll es jetzt die Einkommensprüfung geben mit bestimmten Grenzen, also bis 1.250 Euro für einen Alleinstehenden oder jetzt, warte mal, jetzt muss ich ganz schnell die Zahlen suchen, damit ich sie nicht falsch erzähle.
Nee, das wollen wir nicht.
Hier doch. Bis zu 1.250 Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro für Eheleute soll es eben die Grundrente geben. Und darüber hinaus gibt es noch so eine Art Pufferzone, nämlich 1.600 Euro für Alleinstehende und 2.300 Euro für Paare. Da bekommt man wenigstens noch einen Teil für die Grundrente. Alle Einkommen, die darüber liegen, fallen dann aus der Grundrentenrechnung raus.
Und wer prüft das? Die Deutsche Rentenversicherung?
Naja, die Deutsche Rentenversicherung im Zusammenspiel mit den Finanzämtern und genau da kommt dann das Problem auf, wo die Deutsche Rentenversicherung zu Recht klagt, weil diesen Datenaustausch, der dafür notwendig ist, den gibt es noch nicht. Da war dann heute auch interessant zu hören, wie sowohl Hubertus Heil als auch Innenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt haben, klar, da bewegen wir uns auf Neuland, aber wir hoffen schon, dass quasi dieses Zusammenspiel in elektronischer Form relativ schnell funktioniert und damit legen wir auch einen Grundstein für Weiterungen in diesem Bereich, weil die elektronische Patientenakte, um es mal so zu sagen, die spielt ja auch künftig in vielen Bereichen eine Rolle. Und warum soll man die in der Rentenversicherung nicht einführen?
Okay, jetzt gab es ja noch mehr strittige Punkte. Ein Punkt war, du hast es schon angesprochen, es geht jetzt los ab 33 Arbeitsjahren. Im ursprünglichen Entwurf waren es mal 35 Arbeitsjahre, richtig?
Ja, das ist richtig, aber es ist einfach auch nur als Abschwächung zu verstehen, weil es gab ja im Vorfeld diese Diskussion, dass die 35 Versicherungsjahre einfach eine harte Grenze sind und deswegen wurde jetzt diese Pufferzone eingeführt. Pufferzone deshalb, weil man zwischen 33 und 35 Jahren nicht den vollen Zuschlag zur Grundrente bekommt, sondern nur einen Teilzuschlag. Also so eine Einphasung soll das jetzt quasi sein, damit einfach diese Grenze von 35 Versicherungsjahren nicht zu hart ausfällt.
Aber das Problem bleibt weiter. Jetzt ist es eben, wer 32 Jahre und 11 Monate gearbeitet, sprich eingezahlt hat, der hat jetzt auch, also der kriegt nichts. Das bleibt so.
Das bleibt so. Aber das ist das Problem jeglicher Gesetzgebung. Ja. Denken wir nur an die Geschwindigkeits- oder Tempolimit-Debatte. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen und kurz davor und kurz danach gibt es wahrscheinlich immer Ungerechtigkeiten. Das lässt sich im Gesetzgebungsverfahren einfach kaum vermeiden.
Das stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, das Ganze ist deutlich billiger als ursprünglich vorgesehen. 1,5 Milliarden, genau. Und die Finanzierung sollte ja unter anderem an die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer gekoppelt sein. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, hat hier bei uns zwar gesagt vor einiger Zeit, sie kommt auf jeden Fall, aber so sicher ist das ja immer noch nicht. Es gibt immer noch bei weitem kein Gesetz. Wie wird also finanziert?
Ja, das ist ja interessant. Da hat das Arbeitsministerium schon von Anfang an gesagt, finanziert werden soll es über die Finanztransaktionssteuer, aber die umzusetzen ist nicht unser Problem. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grundrente und da wir keinen Zugriff auf das Finanzministerium haben, wird jetzt erst einmal der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erhöht. Also es wird in jedem Fall aus allgemeinen Steuermitteln finanziert und dann soll im nächsten Schritt eben die Finanztransaktionssteuer, die geplante, zumindest einen Teil der Kosten, da ist ja die Rede von 1 Milliarde mittelfristig übernehmen. übernehmen. Das kann aber erst der Fall sein, wenn diese Finanztransaktionssteuer in Kraft getreten ist. Solange muss das aus dem allgemeinen Steuerhaushalt finanziert werden. Aber auch da haben heute dem alle Koalitionspartner zugestimmt. Da wird man mal abwarten müssen, welche Debatten es noch im weiteren parlamentarischen Verfahren gibt. Aber erst einmal ist es das Votum der Koalition, das dem so geschehen soll.
Und Hubertus Heil hat heute gesagt, das ist die größte sozialpolitische Reform der Legislaturperiode. Gehst du da mit?
Naja, für die Koalition stimmt das zumindest. Sie geht tatsächlich hin und löst ihre Versprechen ein, weil wir haben es ja vorhin am Anfang schon gesagt, die Debatte über die Grundrente ist eine lange und langwierige Debatte, die da geführt wurde. Sie fällt jetzt eine Nummer kleiner aus als ursprünglich geplant, aber für die betroffenen Menschen bedeutet das unter Umständen schon eine deutliche Entlastung. Wenn wir bei dem ersten Beispiel bleiben, was wir vorhin aufgeführt haben, wenn da eine Rente von 430 Euro um 500 Euro angehoben wird, das ist dann schon ein Unterschied für viele Menschen, bei denen sich das im Alltag tatsächlich bemerkbar machen wird.
Das heißt, die Grundrente ist ein Beweis dafür, dass die GroKo doch am Ende besser ist als ihr Ruf?
Naja, zumindest will sie damit eindeutig Handlungsfähigkeit beweisen. Und am interessantesten fand ich ja dann heute tatsächlich auch noch Jens Spahn, der das ja quasi als geschlossenes Instrument sowohl der Union als auch der SPD verkauft hat. Und gerade mit Blick auf die CDU hat Jens Spahn heute gesagt,
von Angela Merkel, Armin Laschet über Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer bis Ralf Brinkhaus und Friedrich Merz gibt es Unterstützung für diesen Kompromiss.
Und dann hat er sogar noch gesagt, Norbert Röttgen wäre gewiss auch noch dafür. Also so viel demonstrierte Einigkeit wie heute gab es selten in letzter Zeit.
Das bei einem sozialdemokratischen Herzensprojekt.
Oder? Ja, das muss man sagen, aber da hat man schon das Gefühl gehabt heute, auch Horst Seehofer hat gesagt, ja, endlich haben wir die Grundrente. Aber da hat man das Gefühl, dass die Koalition zumindest in dieser Frage Einigkeit demonstrieren will, weil es eben eine sozialpolitische Maßnahme für viele Betroffene im Land sein wird, weil man genau weiß, man hat genügend andere Streitpunkte und es ist ohnehin fraglich, wie lange diese Koalition noch hält. Solange das im Parlament nicht verabschiedet ist, kann das ja alles noch in Frage gestellt werden. Also vieles hängt davon ab, gelingt die Grundrente tatsächlich, und sie kann nur gelingen, wenn diese Koalition zumindest bis zum Jahresende hält, so lange, bis das parlamentarische Verfahren abgeschlossen ist.
So, dann musst du uns als letztes jetzt noch den Zeitplan sagen. Wann wird es in Recht und Gesetz gegossen, die Grundrente? Wie lange wird das noch dauern?
Also die Auskunft aus dem Ministerium lautet eindeutig, man möchte das noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen, sprich verabschieden, und dann soll es nach Möglichkeit zum 01.01.2020 in Kraft treten. Da fühlt sich die deutsche Rentenversicherung ein wenig auf den Fuß getreten, weil sie sagt, das ist dann sehr ambitioniert, weil es den Datenaustausch mit der Finanzverwaltung nicht gibt. Aber irgendwie wird man sich da was hinbiegen. Also zumindest wolle man das konstruktiv begleiten, hieß es heute wieder von der deutschen Rentenversicherung. Aber das wird mit großer Sicherheit schon auch ein Kraftakt werden, das wirklich bis zum 01.01.2021 umzusetzen.
Aber bis zum Sommer muss die GroKo noch halten, dann kommt die Grundrente, ja? Das können wir so festhalten, oder?
Ja, also solange das parlamentarische Verfahren nicht abgeschlossen ist, wird die Grundrente nicht kommen. Es ist ja nur der Kabinettsbeschluss, der bietet die technischen Voraussetzungen, um mit der Umsetzung jetzt zu beginnen. Aber es muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Und dafür muss die Koalition, oder zumindest so lange muss die Koalition noch halten.
Volker, vielen Dank.
Gerne.
Und ich sage jetzt noch schönen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie schreiben wollen, dann tun Sie das, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.